Was zeichnet einen Christen aus? Was unterscheidet einen Jesus-Nachfolger von einem Menschen, der Gott nicht kennt? Was unterscheidet das Leben eines Christen von anderen Menschen? Spannende Fragen mit viel Sprengkraft, wie wir sehen werden. Letzte Woche hat Stefan Müller hier den Auftakt für unsere neue Predigtreihe gegeben und er hat gesagt, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, dann hat das einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt nennt sich Umkehr, Buße. Und dann beginnt dein neues Leben. Und wir gehen heute einen Schritt weiter. Wenn es also neues Leben gibt, dann muss sich dieses neue Leben doch vom alten Leben unterscheiden, oder? Wenn es ein Vorher gibt, muss es doch auch ein Nachher geben. Und zu sagen, ja, da gab es mal so einen Punkt, da bin ich umgekehrt, aber eigentlich hat sich da nichts verändert. Das wäre doch irgendwie komisch, das wäre doch irgendwie... Aber wie unterscheidet sich das? Wo liegen denn die Unterschiede? Was kennzeichnet denn jetzt einen Jesus-Nachfolger? Und ich habe mir gedacht, bevor ich mir lang den Kopf zerbreche, ich frage einfach euch. Und habe eine Umfrage gestartet in unserer Gemeinde-App Communi und habe wirklich eine ganze Menge tolle Antworten bekommen. Teilweise nur ein Wort, manchmal halbe Romane per E-Mail, ganz viel Input. Und ich habe das probiert, mal so ein bisschen zusammenzufassen. Und hier seht ihr so einige Antworten. Da wurde zum Beispiel gesagt, Christen denken und handeln anders, weil sie Jesus im Mittelpunkt haben. Christen sind Menschen, die keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Sie sind mutig, die Liebe prägt sie. Sie müssen nicht mehr dem Mainstream hinterherrennen, sondern können fest verwurzelt im Glauben ihren Weg gehen und ihr Ding machen. Sie arbeiten mit. Es hat sich was verändert. Sie haben Hoffnung. Sie stellen Jesus ihre Zeit zur Verfügung. Sie vergeben und haben Vergebung erlebt. Das waren richtig tolle Sachen dabei. Was mir aber aufgefallen ist, hier waren kaum ethische Sachen dabei. Fast niemand hat geantwortet, Christen verhalten sich anders. Ihr seid ganz stark von eurem Status ausgegangen. In Christus sind wir neue Menschen. In Christus, er hat uns verändert und darum. Das fand ich total super. Und was ich noch besser fand, war die Demut, die alle eure Antworten durchzogen hat. Es kam immer wieder, als Christen sind wir keine besseren Menschen. Wir wollen uns nicht über andere erheben. Wir sind nichts Besseres. Gibt ihr den schönen Spruch, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Und das kam immer wieder in euren Antworten. Und da war ich sehr stolz auf euch, das fand ich super. Hab mich dann aber gefragt, sind eure Antworten denn biblisch? Decken sie sich mit dem, was die Bibel über Jesus-Nachfolger sagt? Das gucken wir uns nachher an. Ich habe aber nicht nur euch gefragt. Ich habe auch ein paar Freunde von mir gefragt, die mit dem Glauben nichts anfangen können. Und habe sie gefragt, du Leute, was macht für euch einen Christen aus? Habe ich die Antworten auch mal mitgebracht. Ne, ihr könnt es hier vorne lesen. Ich probiere das mal zu gliedern. Das sind faktisch drei Gruppen von Antworten, die gekommen sind. Das eine ist, Christen verhalten sich ethisch besser als Nichtchristen. Christen sind treuer, sie sind ehrlicher, sie sind geduldiger, sie sind liebevoller. Es kam einmal auch die Antwort, Christen sind bessere Menschen. Da dachte ich mir, wow, derjenige scheint Christen zu kennen, die ihren Glauben toll leben. Coole Sache. Die zweite Kategorie sind Dinge, Christen haben ethische Ansprüche, die ich selber nicht teile. Sie sind moralisch, sie sind spießig, sie sind prüde, sie sind langweilig. Das klingt erstmal negativ, aber es ist erstmal eine Aussage, die leben nach Maßstäben, die ich nicht gut finde. Ist ja erstmal so. Und die dritte Kategorie ist die, vor der wir Angst hatten. Das hat man an euren Antworten gemerkt. Christen sind die Menschen, wo Reden und Handeln nicht zusammenpasst. Christen sind Heuchler. Und ich glaube, das steckt in uns drin. Das kam in euren Antworten immer wieder raus. Dieses, wir sollten anders leben, aber wir tun es oft nicht. Und wir wollen uns ja nicht erheben, wir wollen ja nichts falsch machen. Oh, okay, wie ist es jetzt? Was sagt denn die Bibel dazu? Wir gucken uns das anhand unseres Predigttextes mal an. Der steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch ja bereits mit allem Nachdruck gesagt. Wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Das klingt anders als eure Antworten. Und jetzt müssen wir mal schauen. Müssen wir etwa als Gemeinde komplett umdenken und uns von der Bibel jetzt nochmal komplett den Kopf waschen lassen, was es denn heißt, ein anderes Leben zu haben? Oder reichen da vielleicht kleine Korrekturen? Wir müssen so ein bisschen was nachjustieren. Wir schauen jetzt mal in ein paar Schritten, was es heißt, ein anderes Leben zu haben. Bevor ich mir jetzt die konkreten Veränderungen angucke, schauen wir uns erstmal an, ob wir uns überhaupt verändern müssen. Habe ich am Anfang ja mal so ganz forsch behauptet. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Den größten Gegenwind auf eine Predigt, den ich je bekommen habe, habe ich hier in Diesbeck bekommen, nach einer Predigt über das Thema Gnade. Gnade ist ein wunderschönes Wort. Wir können alle vor Frömmigkeit nur nicken. Wenn man sich aber anguckt, was Gnade ist, dann ist die widerlich, ekelhaft und ungehörig. In dieser Predigt habe ich folgenden Satz gesagt. Wenn wir das mit der Gnade ernst nehmen und es alleine Gottes Job ist, dich zu retten, dann kannst du leben wie die letzte Sau und wirst trotzdem in den Himmel kommen. Das, was du tust, hat keine Auswirkungen auf dein Heil. Ich hatte noch nie so viele Gespräche nach der Predigt wie nach diesem Satz. Das kann man doch nicht so sagen, oder? Doch, kann man. Und ich stehe zu dieser Aussage, denn Gnade ist unabhängig von meinem Verhalten. Stimmt ihr alle zu, ne? Ja, das haben wir immer schon gelernt. Aber wenn Gnade wirklich unabhängig von meinem Verhalten ist, dann kann ich mich auch verhalten wie die letzte Sau. Dann hat es keine Auswirkungen auf das, was Jesus für mich getan hat. So, und bevor ich jetzt nachher wieder 1000 Gespräche führen muss, weil das kann man doch so nicht sagen, beleuchte ich heute mal die andere Seite der Medaille. Natürlich kann ich leben wie die letzte Sau, aber ich werde es noch natürlicher nicht tun. Denn das ist für die Bibel, für Paulus, für Jesus ganz klar. Wenn ich von der Gnade Gottes ergriffen bin, wenn Gottes Geist mich verändert hat, dann wird sich das in meinem Leben widerspiegeln. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot. Nein, er ist überhaupt kein Glaube. Das gehört zwingend zusammen. So, jetzt können wir alle ein bisschen durchatmen. Alles klar, er hat's gesagt, passt so. Ja? Für Paulus ist klar, Christen leben anders. Und das ist genau das, was wir hier in Vers 1 finden. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch doch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Ihr müsst euer Verhalten ändern. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Diese Worte schreibt Paulus an seine Vorzeigegemeinde. In Thessaloniki lief alles rund. Das war nicht Korinth, das war nicht Ephesus. Das waren die heiligen Thessaloniker, könnte man fast sagen. Das waren die, die für Jesus abgegangen sind. Das waren die, die Paulus so allen als Vorbild hingestellt hat. Das waren die Streber. Und denen sagt er, und jetzt hört nicht auf. Und jetzt macht weiter. Und trotzdem kommt diese Ermahnung. Für Paulus ist ganz klar, verändertes Leben heißt nicht die ein oder andere Stellschraube drehen, dass wir nicht leben wie die letzte Sau, sondern wie das letzte Ferkel, so ein bisschen besser. Sondern für Paulus ist klar, wenn Gott in dir lebt, dann stellt das alles auf den Kopf. Dann ist das die absolute Verhaltensänderung. Und die erste Erkenntnis für heute, die ich euch mitgeben möchte, ist eine doppelte. Das erste, nehmt es euch mit, Veränderung gehört zum Leben eines Christen dazu. Selbstverständlich. Und das zweite ist, das Ganze ist kein Einmalereignis, sondern es ist ein immerwährender Prozess. Du fängst an in dem Moment, wo du umkehrst, wo Gott dich ruft, wo seine Gnade in deinem Leben wirksam ist. Und du hörst damit auf, wenn du in die himmlische Welt eingehst, wenn Gott dich hier abberuft. Das schlimmste Kompliment, das ein Christ bekommen kann, ist, also du hast dich ja gar nicht verändert. Gruselig. Das ist das Schlimmste, was man dir sagen kann. Wenn dich jemand 2 Jahre nicht gesehen hat und der sagt, du hast dich ja gar nicht verändert. Wenn er deine Optik meint, mag das in Ordnung sein. Aber wenn er dein Verhalten meint, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und wir stehen hier in einer ganz großen Spannung. Auf der einen Seite scheinen wir nie mit dem Erreichten zufrieden sein zu dürfen. Weil es geht ja weiter. Und jeder, der so minimal perfektionistische Anteile in sich trägt, dem rollen sich gerade die Fußnägel hoch. Das ist Frust, wenn ich es nie schaffen kann, wenn es immer noch mehr gibt, immer noch besser und ich das gar nicht hinbekommen kann. Wie lösen wir diese Spannung auf? Gar nicht. Ich glaube, die müssen wir aushalten. In dieser Spannung bleiben wir. Ich gebe euch 1, 2 Tipps ganz am Schluss der Predigt. Es lohnt sich also, wach zu bleiben. Also, Gott hat einen Anspruch an dich, an dein Leben. Das ist Fakt. Ich finde diese Angst, die ich in euren Statements gehört habe, total gut und wichtig. Dass wir demütig bleiben wollen. Dass wir uns nicht über andere Menschen erheben. Aber ja, wir bleiben unperfekt. Und ich kenne leider viele Nicht-Christen, die bessere Menschen sind als ich. Die in manchen Bereichen ihr Leben besser im Griff haben, als ich es als Nachfolger Jesu habe. Und ich vermute, solche Menschen kennst du auch. Obwohl die den Heiligen Geist nicht haben, der sie doch, also du hast den Veränderer, sie nicht, und die sind trotzdem besser dran, drauf. Ja, bleibt so. Das ist einfach Fakt. Auch da am Schluss 1, 2 Tipps dazu. Also, wir stehen in der Spannung. Perfektionismus ist nicht der richtige Weg, damit umzugehen, aber der letzte Sau-Lebensstil ist es auch nicht. Wir müssen irgendwie diese Spannung aushalten. Und wie? Das gucken wir uns jetzt an. Was hätte ich an dieser Stelle jetzt erwartet, was der Prediger sagt? Was sind Zeichen eines veränderten Lebens? Nächstenliebe, Feindesliebe, Gnade, Barmherzigkeit, Freude, Friedfertigkeit. War jetzt alles mehr oder weniger aus Galater 5 oder aus der Bergpredigt? Das sind doch Sachen, die einen Christen auszeichnen. Das alles setzt Paulus voraus. Und sagt, das habt ihr ja schon alles gehört. Das kennt ihr ja schon alles. Und er nennt explizit eine einzige Sache in diesem Text. Und das ist sexuelle Reinheit. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das passt mir gar nicht. Als ich den Text so quer gelesen habe und für diesen Sonntag festgelegt habe, habe ich gedacht zu lesen, dass sexuelle Reinheit hier ein Beispiel unter vielen ist, das Paulus nennt. Haben wir gedacht, passt der Text ja ganz gut. Und in der Vorbereitung habe ich ihn gelesen und gemerkt, das ist ja ausschließlich sexuelle Reinheit. Das wollte ich jetzt eigentlich anders aufbauen. Kann man sich überlegen, okay, bestimmt ist es in Thessaloniki in dem Bereich total schiefgelaufen. Darum muss er es hier erwähnen. Nee, in Korinth war das so. In Korinth gab es 2 Fälle, die Paulus total den Boden unter den Füßen weggezogen haben, die er ganz konkret anspricht in diesem Bereich. Ich habe es eben schon gesagt, Thessaloniki, das sind die Streber. Wir wissen von nichts, dass es in diesem Bereich irgendwie schief läuft. Und trotzdem nennt Paulus das hier in dieser Deutlichkeit. Ich habe schon in den letzten Jahren ganz oft gehört, sowohl von Christen als auch von Nichtchristen. Wir Christen, wir verengen unsere Ethik immer auf unser Lieblingsthema Sex. Dabei gibt es doch so viele andere Dinge, die man auch beachten muss, wie zum Beispiel Neid, Geiz, Hartherzigkeit. Das sind doch auch wichtige Themen, aber die lassen wir immer hinten runterfallen und reiten auf diesem Sexthema rum. Und es stimmt erstmal, die Bibel hat mehr an ethischen Themen als Sexualität. All die Sachen, die ich genannt habe, nehmen auch Raum ein. Und man darf das nicht gegeneinander ausspielen, zu sagen, ihr redet so viel über das, da ist doch auch noch das, dann sollten wir das lassen. Nein, mir ist es in letzter Zeit beim Bibellesen immer wieder aufgefallen, was für einen Fokus Gottes Wort auf das Thema Sexualität legt. Das nimmt deutlich mehr Raum ein als die anderen Themen. Das kommt öfter und wird immer wieder auch als ein exemplarisches Beispiel genommen. Ein Beispiel, was Gott ganz schrecklich findet. Das erste Gebot, ganz vorne. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Götzendienst. Götzendienst ist so ziemlich das Schlimmste, was es für Gott gibt. Wenn die Menschen sich einen anderen Gott suchen als ihn. Und womit vergleicht Gott Götzendienst? Mit Ehebruch. Immer wieder. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Das Volk Israel ist ein Ehebrecher, weil es anderen Göttern hinterherläuft. Das Volk Israel ist kein Geizhals. Das Volk Israel ist nicht neidisch. Das Volk Israel ist nicht lieblos. Es ist ein Ehebrecher. Das ist so schlimm, dass es mit dem Götzendienst als Bild für den Götzendienst dienen kann. Sexuelle Reinheit, das haben wir hier gerade eben gehört, ist Gott so wichtig in der ganzen Bibel. Aber keiner von euch hat es in seinen Statements genannt. Niemand. Ich mache euch keinen Vorwurf, ich hätte es auch nicht genannt. Aber vielleicht müssen wir da gucken, da legt Gott einen Fokus auf eine Sache, der uns auch zu denken geben sollte. Ich hatte nicht vor und ich habe nicht vor, jetzt die ganze Predigt hier über Sexualethik zu reden. Der Text tut es, darum muss ich es auch kurz tun, aber dann möchte ich mir mit euch den Übertrag nochmal angucken. Aber kurz möchte ich darauf eingehen. Warum ist Gott dieses Thema so unglaublich wichtig? Warum beschränkt er uns da anscheinend so und gönnt uns nicht einfach unseren Spaß? Warum lässt er uns nicht einfach machen? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, weil wir ihm wichtig sind. Ich habe lange mit Jugendlichen gearbeitet und dieses Thema kommt immer wieder. Die Frage nach dem Zusammenziehen, die Frage nach Sex vor der Ehe, die Frage nach körperlicher Intimität außerhalb von Beziehungen. Und ich dachte, super, jetzt bin ich kein Jugendpastor mehr. Das Thema sollte sich jetzt erledigt haben. Von wegen. Das ist ein Thema, was jedes Alter betrifft, wo in jedem Alter Leid da ist. Wir sind nirgendwo so verletzlich wie im Bereich der Sexualität. Und wir können nirgendwo solche Freuden und so eine Erfüllung und so eine Nähe finden wie in diesem Bereich. Und weil Gott uns liebt, will er uns schützen, will er auf uns aufpassen und will, dass wir in diesem Bereich das erleben, was er für uns hat. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir sein Geschenk so nutzen, wie er das gedacht hat. Wer von euch Kinder hat, kennt das vielleicht. Ihr macht euch lange Gedanken, was er ihnen schenkt. Kauft was, investiert einiges an Geld, schenkt es und dann Möglichkeit 1, die Verpackung ist wichtiger als das Geschenk. Das ist vor allem bei kleinen Kindern so. Oder B, das Ding liegt nach einem Tag kaputt in der Ecke, weil man einfach mal draufgestiegen ist. Oder mal gucken wollte, ob es auch zerbrechen kann, wenn man es biegt. Und ich finde das frustrierend. Hey, ich habe es dir geschenkt, dass du damit spielst, damit du damit Freude hast, dass du es so gebrauchst, wofür es da ist. Und du machst es einfach kaputt. Das enttäuscht mich als Vater. Und ich glaube, Gott geht's ähnlich. Er will, dass wir sein Geschenk so nutzen, wie er sich das gedacht hat. Weil wir damit dann die größte Freude haben und es nicht kaputt machen. Darum gibt er uns seine Maßstäbe und will nicht, dass wir die verdrehten Maßstäbe der Welt da für uns anlegen. Ich weiß, dass dieses Thema, das spreche ich als Mann, und ich kann vor allem euch Männer ansprechen, ein Thema ist, was total mit Scham und Scheitern besetzt ist. Und ich höre jetzt hier auf, ich müsste noch ganz viel darüber reden, wie man da rauskommen kann, was die Gefahren sind, warum das so ist. Ich lasse das hier, aber ich mache euch Mut, gebt euch nicht mit weniger als sehr gut zufrieden, sucht euch Hilfe, sucht Gesprächspartner und geht da weitere Wege. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weitergehen. Ich habe es eben gesagt, der Text dreht sich ausschließlich um Sex. Aber Vers 1 zeigt uns, dass da noch mehr ist. Ich lese euch den ersten Teil nochmal vor. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Ja, also Paulus sagt, es gibt noch mehr Themen. Und ich glaube, wir können das, was wir über die sexuelle Reinheit gehört haben, auch auf andere Bereiche übertragen. So, und jetzt ist die große Gefahr, jetzt picke ich mir meine Lieblingsthemen raus und sage, hier müsst ihr ein verändertes Leben haben. Entweder weil ich da selber Baustellen habe oder weil ich da selber alles gut hinbekomme, das ist das Angenehmste, oder weil ich mir denke, oh, das habe ich bei euch gesehen, ich picke mir heute nichts raus. Ich probiere eine Ebene drüber zu gehen und anzuwenden. Warum gibt Gott uns Anweisungen? Warum verlangt Gott überhaupt verändertes Leben? Und dann spiele ich euch den Ball zu. Nee, den spiele ich euch jetzt schon zu. Lest in der Bibel nach, was er von euch will. Wir probieren hier in der Gemeinde immer wieder, euch die Bibel in kleine, portionsgerechte Häppchen zu servieren, lecker angerichtet und gekocht. Das ist super. Aber es ersetzt nicht, dass ihr euch die Bibel nehmt, darin lest, darin forscht und sucht, was ist Gottes Wille für mich. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen soll, ich gebe euch 3 kurze Tipps. Erstens Bergpredigt, Matthäus 5-7, super Quelle, da, wenn ihr damit fertig seid, so in 60 Jahren das alles umzusetzen, könnt ihr weitergucken. Ihr könntet den 1. Thessalonikerbrief nehmen, wo der Text hier gerade draus ist, Spitzentext, um wirklich konkrete Anweisungen zu bekommen, wie Gott sich gelingendes Leben vorstellt. Und drittens, wenn ihr die volle Dröhnung haben wollt, komprimiert ohne Ende Epheser 4. Das ist, auch da kann man Jahre drüber arbeiten, überhaupt kein Problem. Genau, aber jetzt gebe ich euch 4 Prinzipien mit, warum Gott ein verändertes Leben von uns möchte. Das erste ist, Gottes Wille ist gut für uns. Wenn ich das jetzt hier so fragen würde, wer von euch glaubt, dass Gott dich liebt und es gut mit dir meint? Müsst euch nicht melden. Ich hoffe, dass dann fast alle Hände hochgingen. Das ist christliches Allgemeingut. Aber glaubst du das wirklich? Ist es hier oder ist es hier? Glaubst du, dass Gott es wirklich gut mit dir meint, weil du sein geliebtes Kind bist? Und besonders da wird es spannend, wo Gottes Wille nicht dein Wille ist. Glaubst du ihm dann, dass er kein Tyrann ist, der dir verbietet, Spaß und gutes Leben zu haben, sondern ein liebender Vater, der dich beschützen möchte und auf dich aufpassen will? Daran entscheidet sich ganz viel, wie wir unser Leben gestalten. Das zweite ist, Gott hat das Recht, Dinge von dir zu fordern, ohne es für dich zu begründen. Das, was jetzt kommt, diese unbequeme Wahrheit, gilt nur für Christen. Wenn du dir mit dieser Sache mit Jesus noch nicht sicher bist, kannst du dich jetzt entspannt zurücklehnen, es gilt nicht für dich. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es doch so, ich liebe dieses Bild vom Lebenshaus, das du Jesus geschenkt hast. Und wenn du das getan hast, wenn du sagst, er ist mein Herr, er hat die Verfügungsgewalt über mein Leben, dann hat er qua Amt das Recht, Dinge von dir zu fordern. Jetzt ist es ja toll, dass Gott es gut mit uns meint, das erleichtert die Sache, aber selbst wenn er es nicht gut mit uns meinen würde, wäre es sein Recht zu sagen, mein liebes Kind, dein Leben gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Also verhalte dich bitte so und so. Dass das nicht leicht ist, ist ganz klar. Aber wenn du das in einem bestimmten Bereich deines Lebens komplett verneinst und sagst, es stimmt nicht, Gott hat dieses Recht nicht, dann müssten wir bitte nochmal zurückspulen auf letzte Woche und überlegen, ob diese Umkehr, diese Buße dann ernst gemeint war. Ob du das wirklich willst, Jesus Herr sein zu lassen. Das dritte ist, er weiß, wie man es richtig macht. Gott hat alles erfunden. Den Sex, das Zusammenleben der Menschen, Gemeinschaft, das menschliche Leben an sich. Und er weiß, wie man es richtig verwendet. Und das zu glauben und nicht zu meinen, dass ich es besser weiß. So frei nach der Werbung, wer kennt die noch? Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Gott hat es erfunden. Gott hat diese ganzen Sachen erfunden und er als Erfinder weiß es besser, wie das funktioniert. Auf Fränkisch sagt man, glaube ich, jetzt kommt mein schlechtes Fränkisch zu tragen, wenn Skagala wieder mal gescheiter sein will als die Henne. So verhalten wir uns manchmal. Der kleine Chris, der meint, er weiß es besser als Gott. Nein, Gott hat es erfunden und er weiß, wie man die Sachen richtig verwendet. Und last but not least, die alten Kleider, die passen einfach nicht mehr. Bei der Hochzeit von Christine und Günther stand ich hier und habe von meiner Lederhose erzählt. Als 16-Jähriger war ich so ein richtig harter Rocker. Oder hab's zumindest gedacht. Ne? So lange Haare, nur Lederklamotten und unter anderem eine schwarze Schnürlederhose. Also nicht so ein Trachtendingens, sondern so eins für Biker. Ja, mit hier geschnürt. Also, super Teil. Vor ein paar Jahren habe ich das Ding wieder in die Finger bekommen. Und ich muss euch sagen, es passt nicht mehr. Also sowohl körperlich, ich war mit 16 anscheinend doch noch ein bisschen dürrer als heute, aber es passt vor allem nicht mehr zu meinem heutigen Leben. Ich denke nicht mehr, ein harter Rocker zu sein. Das sieht lächerlich aus, wenn ich probiere, das Ding anzuziehen. Und dann sollte ich es auch lassen. Du hast ein neues Leben in Christus bekommen. Und manche Sachen, die früher sich vielleicht super angefühlt haben, die toll an dir ausgesehen haben, die passen jetzt nicht mehr. Die passen nicht mehr zu deinem neuen Status. Das würde lächerlich wirken. Lass sie weg. Und wenn du das nächste Mal versucht bist, alte Sachen anzuziehen, aus deinem alten Leben, dann stell dich vor, wie ich heute in Lederhose aussehen würde. Und denk danach, so lächerlich wollen wir nicht sein. Und dann lass das einfach, okay? So, damit sind wir am Ende, am letzten Punkt angekommen. Ich möchte zum Abschluss noch mit euch angucken, warum. Warum sollten wir es eigentlich tun? Wir haben ganz viele gute Gründe schon gehört, aber ich möchte noch mal den einen Schritt drüber gehen. Bei allem Sinn, den es macht, was ich euch hoffentlich jetzt gezeigt habe, warum es gut ist, ein verändertes Leben anzustreben, ist es auch gut, die Frage nach dem Warum überhaupt noch mal anzugucken. Weil man es halt so macht, ist mir einfach zu wenig. Und ich möchte mir das ganz kurz und bündig zum Abschluss anhand unseres Textes nochmal angucken. Vers 7 und 8 heißt es, Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Es geht also um unsere Berufung. Sperriges Wort. Es geht darum, wofür du da bist. Es geht darum, wozu du lebst. Und der Text sagt eindeutig, du bist nicht dafür da, ein ausschweifendes Leben zu führen. Du bist nicht dafür da, maximal Spaß zu haben. Du bist nicht da, um deinen Kindern das Bestmöglichste zu bieten, für deinen Partner mit möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel Luxus zu haben, möglichst leckeres Essen zu haben. Dafür bist du nicht auf dieser Welt, sondern du bist alleine da, um Gott zu ehren. Das ist deine Berufung. Und es ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes, unsere Berufung würdig zu leben. Und jetzt müsste ich hier eigentlich noch über die Rolle des Heiligen Geistes bei dem Ganzen hier reden, dass es Gottes Werk in euch ist. Aber ich bin heute mal mutig und predige einseitig und sage, leb gefälligst so, zu dem du berufen bist. Dein Job. Werd dir bewusst, warum es dich gibt, warum du hier bist. Und dann leb entsprechend. Und ganz wichtig noch, in Vers 8. Na, da haben wir. Wer sich über diese Anweisung hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Du machst das nicht für andere. du bist keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Diese hohen moralischen Ansprüche, die wir Christen haben, die haben die große Gefahr, in eine Heuchelei und Heimlichkeit zu führen. Weil man will ja nicht sein Gesicht verlieren vor der Gemeinde, wenn man diesen Ansprüchen mal nicht genügt. Man möchte ja nicht, dass der Herr Pastor, der da vorne steht, schlecht von mir denkt, weil ich das und das nicht hinbekomme. Das ist total verständlich. Aber es ist Blödsinn. Du tust es nicht für Menschen. Du tust es noch nicht mal für dich. Du tust es zur Ehre Gottes. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe viel mehr Achtung vor, nicht vor Menschen, die alles auf die Reihe bekommen, sondern Menschen, die vor mir sitzen, zugeben können, boah, ich pack das nicht, ich brauche Hilfe. Das sind die Menschen, die mir den größten Respekt abnötigen, weil die kapiert haben, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind. Und ich wünsche mir diese Kultur in unserer Gemeinde, dass wir keine Masken aufsetzen und hier eine Versammlung von Heiligen sind, sondern dass wir zu dem stehen können, wo es eben auch noch nicht passt, und uns gegenseitig anspornen, motivieren und helfen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und wir sind da schon voll gut auf dem Weg. Ja, wir müssen hier keine Masken anziehen. Es geht, du tust das nicht für irgendwen. Du tust es für Jesus. Und das ist so der Kern heute. Es geht um Jesus allein, um deine Beziehung zu ihm. Aus Dankbarkeit, aus Freude für das, was er in dir bewegt hat, darfst du verändertes Leben leben. Alle Herausforderungen, vor die ich euch hier von der Bühne vielleicht manchmal stelle, ich sage euch das ehrlich, ich sitze in meinem Büro, schreibe meine Predigt und denke mir, wer bin ich, dass ich den Leuten so ins Leben rede, dass ich den Leuten so sage, wie sie sich zu verhalten haben, was für Ansprüche da sind. All das mache ich nur, weil ich weiß, dass es eine Sache zwischen dir und Jesus ist. Das ist der Grund, warum wir uns anstrengen sollten. Und zum Abschluss habe ich noch einen Gedanken. Es führt das alles, was ich gesagt habe, zu dieser doppelten Gefahr. Ich habe gesagt, bis zum Schluss wach bleiben lohnt sich. Jetzt müsst ihr wieder aufwachen, jetzt kommt nämlich das. Entweder werde ich Perfektionist und verrenne mich und werde ein Heuchler, oder aber ich sage, boah, ich schaffe das eh nicht, ich lasse es gleich ganz sein. Weil ich schaffe es ja eh nicht. Das wäre fatal. Ich möchte euch das mit einem kleinen Beispiel, aktuellen Beispiel aus meinem Leben sagen. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, Krafttraining zu machen. Genau, sieht man nicht, ne? Ich bin immer noch derselbe Lauch, habe ich das Gefühl. Und tatsächlich, ich würde sagen, 95% aller Männer in meinem Alter sind tatsächlich stärker als ich. Machen mehr Liegestützen, machen mehr Klimmzüge. Ich kann nämlich genau null immer noch. Und das kann ganz schön frustrieren. Wenn ich da rumgucke und sehe, die können das alle besser. Ich achse mich hier ab. 5-mal die Woche quäle ich mich dadurch und es scheint nichts zu bringen. Und dann guckst du in YouTube diese Muskelpakete, die die Übungen vormachen, die das mit dem kleinen Finger machen, was ich mit 2 Händen nicht schaffe. Da schmeiße ich hin, oder? Bringt doch alles nichts. Wenn ich aber gucke, wo ich vor einem halben Jahr war und wo ich heute bin. Alter, bin ich eine Maschine. Also im Vergleich dazu. Also ich gucke auf mich, auf mein Niveau. Wo habe ich mich hinentwickelt? Guck nicht auf den anderen, wie der sein Leben als Christ hinkriegt. Guck nicht auf den unerreichbaren Anspruch Gottes als Endziel, sondern guck auf deine Ausgangsbasis. Und dann feier das. Ich habe erlebt, dass Gott was von heute auf morgen komplett verändert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gewohnheit, eine sündhafte Gewohnheit, in der du seit Jahren, seit Jahrzehnten gefangen bist, einfach so weg ist, ist sehr unwahrscheinlich. Aber kleine Schritte sind immer möglich. Und ich mache dir Mut, auf deine kleinen Schritte zu gucken. Ich mache dir Mut, vergleich dich nur mit dir selbst. Feier jeden noch so kleinen Schritt hin zu Jesus und fang heute damit an. Wo sehnst du dich nach einem anderen Leben? Wo willst du Jesus ähnlicher werden? Und was könnte der nächste noch so kleine Schritt für dich sein? Beschließ ihn und geh ihn. Amen.